Ja, ich freue mich, heute Morgen hier bei euch in Walderstadt zu sein. Ich bin ja nebenan im Landkreis Calw geboren, von daher ist mir dieser Ort seit Kindheit vertraut, denn es war der Weg zur Autobahn hinaus aus unseren tiefen Schwarzwaldtälern. Da fuhr man immer durch Walderstadt und wenn man dann quengelte und sagte, Mama, wie lang ist es noch bis zu dieser Autobahn, dann sagte sie, es ist bald soweit. Ich freue mich aber auch, dass wir heute Morgen miteinander dieses Thema Israel anschauen können. Und ich werde ja manchmal gefragt, wenn ich so unterwegs bin, gerade von jüngeren Leuten, oh, Israel und so, Israel-Gottesdienst, können wir nicht einen Mallorca-Gottesdienst machen? Ja, oder einen Phuket-Gottesdienst oder einen Antalya-Gottesdienst oder je nachdem, was Menschen so auch in ihrem Herzen so zum Vibrieren bringt. Und da sage ich, das ist eine klasse Idee, aber ich brauche eure Hilfe. Ihr gebt mir alle Bibelstellen, wo die Bibel über Mallorca, über Phuket, über Antalya spricht und dann mache ich sofort diesen Gottesdienst. Und dann sagen die Leute, ja, es wird ein bisschen schwierig, da gibt es leider fast nichts. Und also bei Antalya könnte man noch so ein bisschen ja, den Apostel Paulus einbauen. Und dann sage ich, genau, und jetzt verstehst du auch der Grund, warum wir einen Israel-Gottesdienst machen oder einen Gottesdienst zum Thema Israel. Da ist nämlich nicht nur ein bisschen was in der Bibel, sondern da findest du von der ersten bis zur letzten Seite einen sehr tiefen Bezug zu Israel, zum jüdischen Volk. Wenn du mal überlegst, wo handeln die ganzen Dinge, mit welchem Volk macht Gott diesen Bund, die ganzen biblischen Autoren, wer war da eigentlich kein Jude und so weiter. Und dann lassen die Leute sich auch auf dieses Thema Israel und sagen, okay, hast gewonnen, ja, es gibt doch ein bisschen mehr in der Bibel, dann machen wir das heute auch. Und dazu möchte ich euch auch einladen. Ja, wir machen so ein bisschen eine Reise nach Jerusalem hier miteinander, ohne dass ihr eure Stühle umstellen müsst, wie beim Kindergeburtstag. Ja, und auch ohne, dass ihr gleich das Ticket kaufen müsst, um selber nach Jerusalem zu fliegen. Wir machen das hier in diesem Raum. Gute Gründe, sich für Israel und das jüdische Volk zu engagieren. Jetzt könnte ich sofort anfangen damit, dass morgen weltweit der internationale Holocaust-Gedenktag gefeiert, kann man ja nicht sagen, sondern begangen wird mit großen Veranstaltungen. Auch hier in Stuttgart haben wir Hunderte, die morgen mit uns sein werden und Holocaust-Überlebende werden auch ihre Geschichte erzählen und auch auf ganz vielen Orten wird in irgendeiner Weise gedacht werden. Und da könnte man sagen, ja klar, das ist natürlich das, was uns auch mit Israel, mit den Juden verbindet, ganz besonders auch uns Deutsche. Aber, ihr Lieben, wir sind hier im Gottesdienst, wir sind in der Kirche. Wir wollen in die Bibel miteinander schauen und wir wollen entdecken, was gibt es denn für biblische Gründe, warum wir vielleicht eine besondere Beziehung zum jüdischen Volk auch haben. Und da gehen wir ein bisschen zurück, ja, bevor die Reise wirklich nach Jerusalem geht, noch ein paar Kilometer weiter weg, als nämlich Abraham vor Tausenden von Jahren in der Wüste gestanden ist. Und dann Gott zu ihm gesprochen hat und gesagt hat, man kann das nachlesen im ersten Buch Mose 12, ich hoffe, ich verdecke das nicht. Ja, manchmal mit meinen 2 Metern gehe ich immer zur Seite, sage den Leuten, ich will nicht den Weg zum Herrn versperren, ja, wenn ich da in der Gemeinde so in der ersten Reihe stehe. Also, im ersten Buch Mose, im 12. Kapitel, da sagt Gott, Abraham, geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Was für eine Aussage Gottes. Der Typ träumt von wenigstens einem Nachfolger. Ein Sohn für sein Erbe. Ja, der war ein bisschen wie so ein Schwabe, der hat geschuftet. Und dann, wenn du merkst, es geht so dem Ende entgegen, ja, wer kriegt das jetzt alles? Oh Herr, einen Nachkommen will ich, sage ich Gott, ja, kriegst du einen Nachkommen. Aber übrigens, aus dir entsteht ein bisschen mehr als ein Nachkomme, sondern eine ganze Nation. Ihr Lieben, so ist unser Gott, ja, mit großen Träumen und großen Möglichkeiten. Und dann geht es weiter und jetzt wird es ein bisschen steiler. Dann sagt Gott zu diesem Abraham, ich will segnen, wer dich segnet und ich will verfluchen, wer dich verflucht. Das heißt also, Gott macht seine Haltung zu Menschen und auch zu ganzen Völkern davon abhängig, ob man Abraham gesegnet hat oder ob man ihn verflucht hat. Und wenn du jetzt das Wort Gottes ein bisschen kennst und weißt, dass Abraham jetzt auch nicht in allem nur das absolute Glaubens- und Charaktervorbild gewesen ist, dann finde ich das schon ganz schön steil, dass Gott sich hier so festlegt. Und ihr Lieben, das zeigt uns etwas. Dieser Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, das war nicht einfach so einer von vielen Verträgen. Ja, manche von uns hier unterschreiben jede Woche 50 Papiere. Du liest ja schon manchmal gar nicht mehr durch, was dir die Assistentin da irgendwo vorschiebt und so weiter. Ja, und so hat Gott halt mal auch so einen Bund gemacht, ne? Sondern er hat sich etwas dabei gedacht. Und Gott ist seriös, wenn er einen Bund macht mit diesem Abraham und dann auch mit den Nachkommen, dann will er sich nicht nur daran halten, sondern er sagt, meine Haltung gegenüber Menschen, ob ein Segen oder ein Fluch, also ein Entzug des Segens stattfindet, die hat auch etwas damit zu tun, wie Menschen dich und, ne, wir haben es ja hier in dieser ganzen Verheißung nicht nur über Abraham, sondern auch über die Nachkommen, über die ganze Nation, die entstehen soll, wie die sich zu dir verhalten werden. Und ihr Lieben, ohne jetzt zu schnell in die deutsche Geschichte gleich zu springen, aber mal ganz ehrlich, wir Deutsche haben das wirklich am eigenen Leib erfahren, als wir auf der Wannsee-Konferenz beschlossen haben, alle Juden sollen vernichtet werden. Ja, es soll nicht einer auf dieser Erde überleben, systematisch die Liste aufgelistet haben, wo leben wie viele und wie kriegen wir die alle umgebracht und vergast. Da haben wir auch gespürt, der Segen Gottes war nicht in dieser Zeit auf unserem Land, ich sage es mal vorsichtig, sondern ein gewaltiger Entzug des Segens hat auch stattgefunden, weil wir uns gegen die Juden gestellt haben, weil wir die Juden vernichten wollten, konnten wir nicht mehr mit dem Segen Gottes rechnen. Und die ganz Alten hier unter uns, die wissen noch ein bisschen Nachkriegszeit, wie es hier ausgesehen hat, nachdem das einer unserer hauptpolitischen Punkte, unserer Hauptziele in Deutschland gewesen ist. Und auf der anderen Seite haben wir auch heute Länder, ne, internationaler Holocaust-Gedenktag ist nicht nur ein Gedenken in die Vergangenheit, die haben das als Staatsziel bis heute. Und die sagen, wir wollen das Werk, was Adolf Hitler nicht vollenden konnte, heute vollenden in unserer Generation durch unseren Staat. Und sie rüsten auf und sie setzen ihr ganzes Volk in Armut und Leid, weil die ganze Kohle für diese Aufrüstung, die muss auch irgendjemand weggenommen werden, damit Israel vernichtet wird und damit die Juden umgebracht werden können. Und ihr Lieben, so leid es mir tut, aber Gottes Wort ist hier wirklich auch klar und korrekt. Und auch hier spüren wir ungeheures Leid, ungeheure Not, ungeheuren Segensentzug in manchen Teilen dieser Welt, weil Menschen, ganze Völker sich entscheiden, dem Abraham und seinen Nachkommen, dieser Segenslinie, die aus Abraham, Isaak und Jakob entstanden ist, zu verfluchen und sie zu zerstören. Und deswegen engagiere ich mich gerne für Israel, ohne dass ich alles toll finden muss, was dort passiert, ohne dass ich alles schönreden muss, was dort auch Menschen tun, die genauso fehlbar sind wie wir auch, aber weil ich einfach auch weiß, es liegt ein Segen darauf, jüdisches Leben zu fördern, zu schützen und auch zu segnen. Und dazu möchte ich euch heute Morgen auch ein bisschen mit auffordern. Und dann heißt es noch, ja, es geht ja noch weiter, Abraham, durch dich sollen alle Familien, Völker, Stämme, je nachdem, wie man das Wort aus dem Hebräischen übersetzt, auf Erden gesegnet sein. Einer steht da in der Wüste, träumt von diesem einen Nachfolger, den er noch nicht hat und der biologisch auch ein bisschen schwierig zu erzeugen war. Und dann sagt Gott, durch dich werden alle auf der ganzen Welt gesegnet. Und auch hier geht es wieder um die Nachkommen Abrahams. Denn der bekannteste Nachkomme Abrahams und der bekannteste Jude weltweit, das ist Jesus Christus. Er ist aus der Linie Abrahams und Davids entstanden und er ist allen Menschen zum Segen geworden auf den entferntesten Inseln, von denen Abraham damals in seiner Wüste nicht mal wusste, dass die dort existieren und wie diese Völker heißen und so weiter. Jesus hat es möglich gemacht, dass jeder von uns in eine Beziehung zu Gott treten kann, dass jeder von uns Vergebung von Schuld empfangen kann, dass jeder von uns Zugang zum ewigen Leben bekommen kann Und wenn heute Morgen hier jemand ist, der sagt, ah, irgendwie so, ich gehe auch so mal in die Kirche hier, aber ich habe diesen Draht zu Gott noch nicht gefunden, dann ist heute der Morgen, wo ich dich ermutigen möchte, dass du auch einen Schritt auf diesen Gott zutust, der für dich so viel auch möglich gemacht hat. Ja, das Volk, was aus Abraham entstanden ist, aus dieser Linie mit Isaak und Jakob, das bekommt dann einen Namen ein bisschen später, ein paar Kapitel weiter, als der Jakob da am Jabbok, so ein Fluss, mit dem Engel kämpft. Und dann bekommt er diesen Namen Israel. Ja? Und Israel, das ist ein hebräisches Wort, aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Ja, man muss nicht Hebräisch können. Immer wenn im Hebräischen El ist, ja, dann haben wir es zu tun mit Elohim. Ja, das ist also die Bezeichnung für Gott. Deswegen gibt es auch einige Gottesnamen wie El Shaddai und so weiter. Die fangen alle mit diesem El an. Also da steckt etwas von Gott drin. Aber diese andere Vorsilbe Isra, da steckt etwas von Kampf drin. Und Israel hat diese prophetische Namensgebung bekommen, ein Kämpfer auch für Gott zu sein oder im Kampf für Gott zu stehen, je nachdem, wie man das jetzt aus dem Urtext auch übersetzt. Und ihr Lieben, das ist eine Wahrheit bis in die heutige Zeit. Israel, das jüdische Volk, steht seit Jahrtausenden, nicht erst in der Nazizeit, sondern seit Jahrtausenden in einem permanenten Kampf ums Überleben. Und die Völker, die die Juden ausrotten wollten, die haben sich verändert. Die verändern sich auch noch in diesen Tagen. Das wandert, Antisemitismus wandert auch über diese Erde. Aber das Ziel, dieses jüdische Volk, mit dem Gott diesen Bund geschlossen hat, auszulöschen, das hat es immer gegeben. Also da ist ein Kampf ums Überleben. Ich habe draußen auch Bücher, die das sehr gut dokumentieren, für die, die da noch ein bisschen mehr studieren wollen. Aber, ihr Lieben, was uns Gläubige vielleicht auch noch ein bisschen interessiert, Israel steht auch seit seiner Gründung, ja, seit diesem Bundesschluss, in einem geistlichen Kampf. Nämlich in einem Kampf, in dem Gott, der einen Bund mit dem Volk geschlossen hat, das Herz dieses Volkes, die Leidenschaft dieses Volkes, die Heiligkeit und Reinheit dieses Volkes gerne 100% ungeteilt für sich haben möchte. Und du kannst durch die ganze Bibel hindurch lesen, wie Gott darum kämpft, dass sie nach seinem Herzen und nach seinen Maßstäben leben und leider sehr oft es auch nicht getan haben. Und du kannst aber auch wissen, dass dieser Kampf für Gott auch in diesen Tagen stattfindet, wenn wir an das jüdische Volk denken, dass Gott darum ringt, dass diese Menschen, mit denen er einen Bund geschlossen hat, dass sie wirklich wieder zu ihm finden, ihn suchen, ihn anbeten, ja, ihre Augen öffnen, auch für das größte Geschenk, was Gott ihnen eigentlich gemacht hat und auch noch in ihr Land hineingegeben hat, in ihre Kultur, in ihre Synagogen, in ihren Tempel. Dieses größte Geschenk Gottes, Jesus Christus, dass sie sich dafür öffnen. Ich werde nachher noch was dafür sagen. Auch das ist ein Kampf. Und warum sage ich das euch heute Morgen? Hier geht es ja nicht nur so um Infovermittlung, sondern wenn ihr ins Gebet geht, ja, wenn ihr für den Nahen Osten betet, wenn ihr die Nachrichten auch in diesen Tagen anschaut und sagt, hey, da können wir jetzt auch nicht nur rumsitzen und Däumchen drehen, da bete ich mal lieber, da möchte ich euch ermutigen, nehmt auch diese Anliegen mit hinein ins Gebet. Als der Mose, wir machen ein bisschen Zeitraffer, dann später in der Wüste steht, ja, nachdem er 40 Jahre Viehhirte in Midian war, seine Gewänder rochen nach den entsprechenden Tieren. Und Gott sagte, so wie du bist, gehst mal jetzt zum Pharao, zu diesem Weltherrscher und sagst ihm, er soll mein Volk ziehen lassen. Da wurde der Mose ein bisschen nervös und sagte, hey, so wie ich hier gerade drauf bin, ja, und in meinem Alter und so, das wird nichts, Herr. Wer schickt mich denn eigentlich? Ich muss doch dem Pharao irgendwas präsentieren. Der Mose kannte ja auch ein bisschen, wie es beim Pharao zugeht. Er hat ja lange da am Hof gewohnt. Ja, also welche Visitenkarte kann ich denn hier vorzeigen? Wer schickt mich eigentlich? Und dann kommt diese Stimme vom Himmel und die sagt, du sollst sagen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er hat mich gesandt. Ups, ja? Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er hat mich gesandt. Hier bringt Gott selber einen Gottesnamen, eine Definition für sich ins Spiel, die sich an diese Linie bildet, von der wir gerade gesprochen haben, nämlich Abraham, Isaak, Jakob und die weiteren Nachkommen, obwohl die alle so fehlbar waren, ja, obwohl wir manchmal echt ein bisschen den Kopf schütteln, wie es da so zugegangen ist, aber weil er diesen Bund mit ihnen geschlossen hat, ja, war er auch bereit, seinen Namen an diese Leute zu heften. Also nicht Menschen haben gesehen, die irgendwie zu Moloch oder anderen Göttern gebetet haben, oh, da gibt es auch den Abraham mit seiner Familie, der betet irgendeinen anderen Gott an. Okay, also den nennen wir dann mal Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Nein, sondern aus dem Himmel kommt die Stimme, die selber sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und mit dieser Power im Hintergrund sollst du zum Pharao gehen. Und da war ja wirklich ganz schön Power auch dahinter mit den 10 Plagen, bis es dann möglich war, aus Ägypten auszuziehen. Und als das Volk dann in der Wüste war, unterwegs mit dem Mose, da spricht Gott nicht mehr nur zu Mose, sondern zum ganzen Volk. Und ihr könnt es nachlesen, ich habe es hier hinten, ich weiß nicht, ob man es bis hinten erkennen kann. 5. Buch Mose, 7. Kapitel, die Verse 6 bis 8. Und Gott sagt, du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Das war die Bestimmung Israels. Wir haben schon gehört, da haben sie ziemlich oft nicht erfüllt, was Gott sich gewünscht hat. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Israel soll das Eigentum Gottes sein. Und jetzt fragt man sich ein bisschen, ja, was war denn da so besonders mit denen? Oder hier, ne, wir sind ja auch heimatverbunden. Warum hat er nicht die Schwaben genommen, ihr Lieben? Ja, wir sind auch fleißig und recht. Ja, und wir machen es doch gescheit. Ja, und die Antwort Gottes kommt, hey, nicht weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Also die waren weder groß noch mächtig noch besonders. Sondern, hört gut zu, wir lernen was über Gott. Wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Ihr Lieben, Gott hat eine Liebe zu Abraham, zu seiner Familie entwickelt. Er hat diese Liebe festgemacht in einem Bund. Und deswegen war er bereit, mit diesem Volk über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte und inzwischen können wir auch sagen Jahrtausende hindurch zu gehen. Und hat seinen Bund nie aufgelöst von seiner Seite. Sie selber, so wie auch wir im Bund mit Jesus Christus, Sie selber haben diesen Bund vielleicht mal aufgelöst, verlassen, auch Gott den Rücken gekehrt. Aber von seiner Seite gilt die Liebe des Herrn und weil er diesen Bund, diesen Eid auch halten wollte. Deswegen hält er fest. Und deswegen, ihr Lieben, wenn wir heute Morgen was über Israel hören, dann lernen wir eigentlich weniger über Israel, sondern wir lernen eine ganze Menge über Gott. Und sein Wesen und seine Treue und seine Zuverlässigkeit und sein Festhalten. Und dass er immer wieder eine neue Chance gibt. Und dass man auch als jüdisches Volk sich nach den unmöglichsten Götzendienstdingen, ja, sei es auf dem Boden Israels, sei es in Ägypten, sei es in Babylon, wenn man sich dem Herrn zugewandt hat, zu ihm gerufen hat, dann hat er sich immer wieder erbarmt, ihr Lieben. Und das ist der Gott, über den wir heute Morgen reden und der uns an diesem Schwachen, an diesem Fehlbaren, an diesem nicht immer als Beispiel taugenden Volk zeigt, etwas über sein Wesen, was bis heute auch Bestand hat in unserer Mitte. Halleluja, ist das nicht eine gute Nachricht, was wir für einen tollen Gott haben und was er uns an diesem Volk einfach auch zeigt über sich selber. Und als Gott dann das Größte, was er geben konnte, ich habe es schon angedeutet, seinen Sohn Jesus Christus, als er den auf die Welt gesandt hat, da entschied er sich nicht nur auf die Erde zu kommen, sondern dies in jüdischer Gestalt zu tun. Zu diesem Volk, was er erwählt hatte, kam dieser Jeschua, lebte unter ihnen, ja, hat nicht alles abgeschafft, wie das manchmal so dargestellt wird, oh, da kam der große Reformer und so weiter. Nein, er kam, um das zu erfüllen, nicht um es aufzulösen, sagt uns die Schrift. Und Jesus, ja, als der Messias, mit diesem Titel auch Sohn Davids, Rabbi, König der Juden, Friedefürst, Gott, Meister, Lehrer in den Synagogen und so weiter. Er hat uns die Erlösung im jüdischen Volk hineingebracht. Und als er während seines Dienstes einmal mit einer Nichtjüdin gesprochen hat aus Samaria am Jakobsbrunnen, und ihr könnt in Johannes 4 das nachlesen im 22. Vers, da hat er dieser Frau, mit der Juden eigentlich sonst nicht so geredet haben, dieser Sünderin, von denen die Heiligen sich auch ferngehalten haben. Ja? Und dann noch aus Samaria, aus diesem anderen Volk, wo die Juden auch so ein bisschen ihre Berührungsängste hatten. Er hat dieser Frau gezeigt, das Herz Gottes. Aber er hat ihr auch etwas gesagt. Er hat gesagt, gute Frau, die du aus Samaria kommst, du musst eine Sache wissen, das Heil, es kommt von den Juden. Es ist bestimmt, dass das Heil in diese Welt nun mal durch dieses Volk hindurch kommt. Und es war keine Abwertung, weil sie eine Nichtjüdin war. Das war nicht geringschätzend, aber es war klärend. Und es ist auch klärend für uns bis heute. Ja, warum soll man denn eine besondere Beziehung auch zum jüdischen Volk haben und so weiter? Es ist klärend zu wissen, dass Gott einmal festgesetzt hat, das Heil, es kommt von und durch die Juden zu uns. Und das dürfen wir auch schätzen. Wenn wir das Heil schätzen, dann können wir nicht die Juden in die Gaskammer schicken, ihr Lieben. Das geht eben nicht, wie das unsere Vorfahren gemacht haben, sondern dann gibt es hier auch einen Bezug. Ja, ihr Lieben, was haben die Menschen gemacht? Was war die Politik Deutschlands zwischen 1933 und 1945, apropos Holocaust-Gedenktag? Das Heil, was eigentlich von und durch die Juden kommen sollte, das haben wir Deutschen zum zentralen Begriff unserer Ideologie gemacht. Und plötzlich sollte das Heil nicht mehr durch die Juden kommen, sondern durch die Deutschen, an deren Wesen ja auch die Welt genesen sollte. So damals der große Slogan. Wir haben also diese Tatsache, dass das Heil in die Welt durch ein Volk kommt, einfach mal ersetzt mit unserem Volk. Aber damit haben wir nicht nur die Juden enteignet, wie sie auch materiell oft enteignet wurden in dieser Zeit, sondern gleichzeitig beschlossen, und die von denen und durch die es eigentlich kommen sollte, die wollen wir jetzt alle umbringen. Und ihr habt es vorhin schon auch gesehen und gehört, das konnte keinen Segen für unsere Zeit bringen. Dann ist Jesus am Kreuz gestorben. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Und ich muss gerade mal gucken hier, genau. Und dann kamen ja durch die Apostel, die das Evangelium weit über die jüdischen Grenzen hinausgetragen haben, plötzlich Gemeinden in Existenz. Da saß fast kein Jude mehr drin, ja, der da vielleicht am Ort noch in irgendeine Auslandssynagoge gegangen ist. Da waren Griechen, da waren Römer, ein Haufen Sünder und Heiden, wie die Juden selber das wohl bezeichnet hätten. Und die große Frage war, müssen denn die, die jetzt in der neutestamentlichen Gemeinde, erlöst durch den neuen Bund von Jesus Christus, die jetzt praktisch zum Volk Gottes auch dazugehören, müssen die überhaupt noch irgendeinen Bezug haben mit diesem Abraham, mit diesem David, mit diesem Gesetz, mit diesem Mose, mit diesen alten Sachen? Das war eine wichtige Frage in der Urgemeinde. Ja? Und manche haben gesagt, hey, die Typen müssen wir weiter beschneiden, wie das bei uns war. Und andere haben gesagt, nee, wir müssen sie nicht mehr beschneiden, aber sie sollen wissen, woher sie kommen. Und deswegen hat der Apostel Paulus im Römerbrief, der in Deutschland im Protestantismus ja so besonders geschätzt wird, weil hier viele Wahrheiten für die Reformation auch drin liegen. Paulus hat im Römerbrief 3 Kapitel genommen. Er hat gesagt, hey, ihr Römer, ja, am weitesten weg von Jerusalem, ne, also weiter als Athen und Thessalonich und Ephesus und so weiter, ihr Römer, da ganz weit weg, in 3 Kapiteln möchte ich, dass ihr gut informiert seid, wo ihr eigentlich herkommt, ja, was eigentlich eure Wurzel auch ist. Und der Paulus stellt die Frage der Fragen für die damalige Zeit. Hat denn Gott nun, wenn wir im neuen Bund leben, ja, hat Gott denn nun dieses alte Volk und diesen alten Bund verstoßen? Fragezeichen. Und ich bin so dankbar, dass er es auch beantwortet hat. Ja, sonst hätten wir heute alle möglichen Bücher und theologischen Studien und 25 verschiedene Antworten. Aber Paulus gibt die Antwort. Er sagt, nein, auf keinen Fall. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Jesus hat den neuen Bund möglich gemacht und in dem leben wir in Freiheit und Freude, ihr Lieben. Und niemand, der heute Morgen etwas über Israel hört, der muss jetzt Jude werden oder sämtliche Gesetze aus dem dritten Buch Mose einhalten. Wow, Jesus hat uns befreit, das wollen wir feiern. Aber gleichzeitig wurde der Bund, die Zusage, die Liebe, der Eid Gottes mit dem jüdischen Volk nicht aufgehoben, sagt der Paulus. Und er wollte, dass die Nichtjuden in Rom das auch wussten. Und wenn Paulus mal will, dass einer was weiß, dann schreibt er auch drei Kapitel, die im Griechischen, wenn du es im Urtext liest, nicht so einfach zu lesen sind wie im Deutschen, da verschachtelt und voller Dynamik, wie der Apostel ebenso seine Briefe schrieb. Und er sagt, hey Gemeinde in Rom, ich will euch erklären, wie es aussieht. Wir haben eine jüdische Wurzel und aus dieser Wurzel ist ein Ölbaum entstanden. Das ist Israel. Und ihr, die ihr dazugekommen seid, ihr seid so ein Ast, ein Zweig, den hat man von außen genommen und reingepfropft. Jeder Hobbygärtner weiß, wovon ich rede. Du hast einen Baum und versuchst dann nochmal irgendwie was reinzustecken von außen. Und es hat gefruchtet, weil beim Hobbygärtner fruchtet es nicht immer. Es hat geklappt. Aber ihr Lieben, nicht wir, nicht die neutestamentliche Gemeinde sind nach dem Bild des Paulus. Wir sind weder die Wurzel, noch sind wir die großartige Frucht. Wir sind einfach dazugekommen und hineingepfropft worden. Und Paulus sagt der Gemeinde in Rom, du musst wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel, sie trägt dich. Und heute Morgen sprechen wir ein bisschen über diese Wurzeln. Wir kommen woher? Wir haben eine tiefe Wurzel, die geht zurück nach Jerusalem, als Jesus dort am Kreuz für uns starb, als er auferstand. Die geht aber noch weiter zurück in die ersten Seiten der Bibel, seit Gott angefangen hat, mit der Menschheit Geschichte zu schreiben. Und über diese Wurzel dürfen wir uns freuen. Diese Wurzel müssen wir nicht leugnen, die müssen wir nicht abschneiden, weil jeder, der die Wurzel in seiner Pflanze zu Hause abschneidet, der weiß auch ein bisschen, das tut der Pflanze nicht so wahnsinnig gut, sondern wir dürfen uns über diese Wurzel freuen, uns mit ihr versöhnen und mit denen, die direkt aus dieser Wurzel hervorgegangen sind, eine gute freundschaftliche Beziehung pflegen. Und dann sagt Paulus ganz am Ende dieser drei Kapitel über Israel, Römer 11, Vers 31, Gottes Gaben und Berufungen, sie können ihn nicht gereuen. Wow! Vielleicht hat der Vers dich schon mal ermutigt, irgendwie ging es nicht so gut und oh, hält der Herr an mir fest, kriegt das mit mir hin und so weiter. Dann hörst du, Gottes Gaben, Berufungen können ihn nicht gereuen, das berührt dein Herz. Aber ganz ehrlich, das stimmt, der Vers ist für uns. Aber der ursprüngliche Kontext hier von Paulus war, den Römern zu erklären, warum sie so weit weg von Jerusalem immer noch diese Beziehung zu den Juden haben. Und er hat ihnen gesagt, die Gaben und die Berufungen Gottes für Israel, die können ihn nicht gereuen. Und die gelten bis in die heutige Zeit. Im Jahre 70 nach Christus dann wurde Jerusalem zerstört. Du sagst, wie das ist Bundesvolk Gottes ist, wieso das? Wie es eben auch damals in Babylon war, hat auch die Haltung der jüdischen Menschen, auch ihre Abwendung vom Herzen Gottes eine Auswirkung gehabt. Jesus hat es schon vorausgesagt, hey, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Er hat dann eben auch es zugelassen, dass die Römer alles zerstört haben und die Juden über die ganze Welt auch zerstreut haben. Und das ist der Grund, warum es auch hier in unseren Breitengraden jüdisches Leben gegeben hat, in Deutschland nachgewiesen seit 1700 Jahren oder seit über 1700 Jahren. Und Jesus hat gesagt, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, das passiert durch die Römer, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden. Das heißt, diese Stadt war zerstört, sie lag brach, sie war öde, über Jahrhunderte, weil Jesus auch die Tatsache, dass Jerusalem nicht mehr zerstört sein wird, an einer Sache festgemacht hat. Wenn die Zeiten der Heiden, der Nichtjuden erfüllt sein werden, wenn also die Menschen aus allen Stämmen, Völkern, Sprachen ins Reich Gottes hineingekommen sein werden, dann wird es auch mit dieser Zerstörung, Zertretung Jerusalems ein Ende haben. Und ihr Lieben, Jerusalem war Jahrhunderte brach. Nicht viele haben sich für diesen Ort übermäßig interessiert. Nicht wie heute, dass es jeden Tag in den Nachrichten kam und die ganze Welt dahinschaut. Aber in dem Maße, wie das Evangelium über die Welt gegangen ist, wie Menschen bereit waren, zu den Völkern an den Enden der Erde das Evangelium zu bringen, ja, wie die Leute hineingekommen sind ins Reich Gottes, da hat Gott auch gesagt, in dem Maße wird auch diese Stadt wiederhergestellt werden. Und wir könnten jetzt noch andere Bibelverse anschauen. In dem Maße wird auch Israel wiederhergestellt werden. Und seit 1948 haben wir durch ein Wunder diesen jüdischen Staat. Und die Juden kehren zurück, ja, aus allen Teilen dieser Welt, aus allen Kontinenten, auch in diesen Tagen, auch aus Deutschland, auch aber aus Frankreich aufgrund des starken Antisemitismus, aus Äthiopien, aus Indien, aus Südamerika. Und sie sammeln sich wieder in diesem Land. Ein Herz für Israel zu haben, das hat auch evangelistische Gründe. Und wir schauen noch mal rein, weil wir ja auch die geistliche Bedeutung erkennen wollen und uns heute Morgen nicht nur militärpolitischen, geostrategischen Zusammenhängen widmen, die uns auch ansonsten immer in den Medien präsentiert werden. Paulus schreibt an die Römer in diesem Römerbrief: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, fast jeder hier schon mal gehört. Es ist eine Kraft Gottes zum Heil jedem Glaubenden, den Juden zuerst als auch den Griechen. Das war die Priorität für Paulus. Juden zuerst, wenn es darum geht, wo verkündige ich, und dann aber auch den Griechen, den Heiden, den Nicht-Juden. Paulus war jemand, der sich tief im Herzen danach gesehnt hat, dass jüdische Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Und er hat das Evangelium auch gepredigt. Und ihr Lieben, wenn in diesen Tagen diskutiert wird, darf man einem jüdischen Menschen das Evangelium sagen oder dürfen auch messianische Juden zum Kirchentag kommen und so weiter und so fort. Da muss man sagen, wenn man sagt, nee, man darf nicht, dann macht man es anders als Paulus. Und wenn man sagt, nee, mit denen können wir keine Gemeinschaft haben und die dürfen nicht zum Kirchentag kommen und die sind alle ausgeschlossen, da hätte man früher auch den Apostel Paulus vor der Tür gelassen. Und Paulus sieht eine gewaltige geistliche Vision und damit werde ich dann auch schließen heute Morgen und dann gehen wir noch ins Gebet. Und er sagt den Römern, ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Also hier geht es darum, etwas zu erfassen, damit man nicht arrogant wird. Könnte ja auch für uns Bedeutung haben. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Er sagt, es gibt einen Grund, warum dieser Jesus so viele Wunder getan hat und dort gestorben ist und jeder konnte ihn anfassen und trotzdem kapieren sie es nicht. Er sagt, es ist wie eine geistliche Verstockung, die Israel widerfahren ist, bis zu einem Zeitpunkt die Vollzahl der Nationen ins Reich Gottes hineingekommen sein wird. Und vielleicht merkt er, da ist eine Parallele, ja, vorhin haben wir gehört, die Fülle der Heiden soll reinkommen, dann wird Jerusalem wieder aufgebaut werden, die Vollzahl der Nationen soll ins Reich Gottes hineinkommen und dann wird Israel gerettet werden. Ihr Lieben, wir finden über kein Volk dieser Erde, auch leider nicht über uns Deutschen, so eine scharfe Aussage, dass ein ganzes Volk in irgendeiner Weise, bitte wollt von mir heute Morgen nicht wissen, wie das genau geschehen wird. Aber in irgendeiner Weise wird ein ganzes Volk mit der Herrlichkeit Gottes noch einmal in einer Art und Weise auch konfrontiert werden und es wird große Rettung geschehen, wie wir es über kein anderes Volk in der Bibel lesen. Und deswegen engagiere ich mich für Israel. Deswegen interessieren mich diese Leute, weil da ist was Besonderes, da hat der Herr noch was vor. Da geht noch was, ja? Und wir bringen das Evangelium bis an die Enden der Erde und ihr seid eine missionsorientierte Gemeinde und das finde ich richtig klasse. Ja, macht alles weiter, was ihr begonnen habt. Aber habt auch im Hinterkopf den Juden zuerst als auch den Griechen, ja, dass wenn Jesus gesagt hat, ich sende euch über Jerusalem, Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde, drei von diesen vier Regionen, die sind in Israel. Und wir wollen uns als Menschen, die Jesus kennen, auch dafür einsetzen, dass jüdische Menschen das Evangelium hören können auf eine kultursensible und eine religionssensible Art und Weise. Ja, da kann man auch viel kaputt machen und auch ein bisschen zu forsch sein. Da kann man sich aber auch darüber freuen, dass es heute in Israel geistliche Aufbrüche gibt. Ja, 30.000 messianische Juden in diesem Land leben und dann weltweit sind es natürlich noch viel mehr. Aber 30.000 Jesus anbeten. Und es gibt eine junge Generation, ihr Lieben, in Israel, die interessiert sich für diesen Jesus, für diesen Jeschua. Die haben etwas verstanden, dass nämlich vor dem 7. Oktober, als die Leute noch gereist sind, dass da Millionen jedes Jahr kommen, nicht für das Grab von David, ja, und auch nicht für irgendeinen Ort, wo Abraham rumgelaufen ist, ist auch alles interessant. Aber sie kommen auf den Spuren des bekanntesten Juden dieser Welt. Und über diesen bekanntesten Juden dieser Welt sagen ihnen ihre Rabbiner nichts. Und was machst du, wenn du keine Antwort kriegst? Gehst ins Internet bei Google. Und deswegen, es gibt ja tausende Google-Abfragen, das kann ich ja nachweisen, in Israel. Ne? Was suchen die Leute über Jesus Christus und über die Zusammenhänge, die Welt des Neuen Testamentes? Die jungen Leute sind heiß darauf zu erfahren, was ist hier los? Ja? Was haben diese Christen, die auch ins Land kommen und dann eben nicht nur schimpfen und verurteilen, wie die ganze Welt es mit Israel macht, sondern einfach auch mit Freude den jüdischen Menschen dienen, das spüren sie ja auch. Und ich lade euch ein, hey, lasst uns mitbeten, dass diese Verheißung des Paulus aus Römer 11 auch in Existenz kommt. Dass uns nicht nur da sitzen und sagen, ja, mal schauen, wie der Herr das macht. Ne, das wird schon spannend, aber lasst uns auch an diesen Dingen beteiligt sein. Ja? Fahrt mal selber nach Israel, besucht mal selber messianische Gemeinden. Ja? Macht die Reise nach Jerusalem auch nochmal persönlich und nicht nur heute Morgen hier im Raum. Unsere Zeit ist abgelaufen und wir könnten noch eine ganze Menge reden, aber was noch wichtiger ist, als dass ich hier noch weiter was sage, ist, dass wir letztendlich auch unseren Auftrag selber so wahrnehmen, wie Gott ihn uns gegeben hat. Nämlich betet für den Frieden Jerusalems. Psalm 122, Vers 6. Betet für den Shalom dieser ganzen Region. Und deswegen lassen wir jetzt den Rest dieser Predigt und sind lieber noch ein bisschen aktiv, damit heute Morgen hier von Walderstadt Segen in den Nahen Osten fließen kann. Und klar, man kann auch humanitär sehr viel tun und unsere Organisation tut auch sehr viel und wir freuen uns über alle, die das unterstützen. Aber es gibt eine Sache, die können nur die Christen tun, nämlich beten, ihr Lieben. Beten für alles, was dort in diesen Tagen auch geschieht und für die Zukunft dieser ganzen Region. Ja? Lasst uns beten für Israel, aber lasst uns auch beten für eine Zukunft im Gazastreifen, in der das Evangelium verkündigt werden kann. Und das war bei der Hamas nicht mehr möglich. Die Leute wurden ja eingekerkert, zum Teil auch umgebracht. Lass uns beten für ein Westjordanland, wo auch die arabischen Christen nicht mehr unter ihren muslimischen anderen Arabern leiden. Lass uns beten für ein neues Syrien, ja, wo die Regierung gewechselt hat in ein paar Tagen und keiner weiß, in welche Richtung geht es. Ich kann es euch heute nicht sagen. Lass uns beten für einen Libanon, wo Israel die Hezbollah, die iranischen Terroristen vertrieben hat und jetzt der Premierminister sagt, wir können eine Zukunft ohne diese Terroreinheit in unserem Land gestalten. Hey, lasst uns beten für diese Region. Ein Israel-Gebet, das müsst ihr einfach wissen, das ist immer ein Gebet für den ganzen Nahen Osten. Wenn zu mir einer sagt, oh, ihr betet da immer nur für Israel und sagt, hey, es betet keiner auf dieser Welt so viel für den Nahen Osten wie die Menschen, die für Israel beten. Und ich lade euch ein, vielleicht habt ihr die Kraft, aufzustehen, kleine Gruppen zu formen, ja, so 5, 6 Leute zusammen. Wir können für den Frieden beten in der Region, für Weisheit, für die Regierungen, die dort auch jetzt noch weitere Entscheidungen treffen, wie es weitergeht. Wir können beten für Geiseln, noch mehr Geiseln, die freikommen, dass die Gefangenen Zions zurückkommen. Wir können beten für Deutschland, ja, dass wir unsere Haltung auch als Nation zu Israel definieren. Wir können beten morgen für diesen internationalen Holocaust-Gedenktag, wo das jüdische Gedenken an vielen Orten hochgehalten wird. Aber ich sage es euch ehrlich, auch nur unter Polizeischutz. Ja, ich kann keine Veranstaltung draußen machen, ohne dass die Polizei mich nicht schützen muss, wenn ich mit diesem Thema unterwegs ist. Und das ist nicht in Pakistan oder Afghanistan, sondern hier im Schwabeländle. Deswegen, vielleicht findet ihr einfach zusammen. Und wie Gott euch das aufs Herz legt, fände ich das richtig klasse. Wir würden nochmal zusammen auch Verantwortung nehmen und ins Gebet reingehen. Und ihr braucht euch nur umschauen, da hat der Herr schon die richtigen Leute neben euch gesetzt. Und ich werde es dann im Gebet auch abschließen. Danke.